Der Herr ist auferstanden. Man kann es nicht oft genug sagen, aber das ist heute Morgen das Grußwort für alle, die gekommen sind. Ich freue mich auch für unsere Gäste. Schön, dass wir uns alle mal wiedersehen. Wir hatten ja lange nicht Gelegenheit, aber schön, dass ihr alle da seid. Einige sind verreist, deswegen gibt es noch leere Stühle. Aber ja, wir wollen heute unseren Herrn einmal mehr verherrlichen und Danke sagen in diesem Ostergottesdienst. Ich möchte zu Anfang auch beten. Herr Jesus, hab Dank dafür, dass wir diesen Tag feiern können. Und wir können ihn nur deshalb feiern, weil du den ganzen Weg gegangen bist, durch den Tod hindurch, in die Auferstehung, zum ewigen Leben. Und damit hast du die Tür aufgestoßen, auch für uns, Herr, dass wir nicht im Tod bleiben müssen, sondern dass wir hindurchgehen dürfen als deine Kinder in das ewige Leben, Herr. Danke für heute Morgen, für diesen Gottesdienst, auch für das Wort, das gleich kommt, Herr. Möchtest du es mit deinem Heiligen Geist begleiten und alles das einfügen, was ich vielleicht vergessen habe in der Vorbereitung. Sei du mitten unter uns und segne jeden Einzelnen, der gekommen ist. Sei du auch bei denen, die heute nicht hier sein können. Amen.
Amen.
So, ich brauche ein bisschen Stehhilfe zur Zeit. Ich bitte, das nachzusehen. Ja, was ist passiert? Wir hatten ja am Freitag eine Karfreitagsandacht und das Thema war, es ist vollbracht. Und alle sagten, es ist vollbracht. Die Soldaten sagten, Auftrag erledigt. Die Hohepriester sagten, da habt ihr mal euren König gehabt. Und wie sie alle heißen. Maria stand unterm Kreuz und sagte, da hängt mein Kind, jetzt ist alles zu Ende. Ja, aber ist wirklich alles zu Ende? Oder fängt es erst an? Jesus ist auferstanden. Das kann man intellektuell nicht erklären. Habt ihr jemand anderen kennengelernt, der auferstanden ist? Leibhaftig. Nein, Jesus ist auferstanden. Was für ein Sieg und was für eine Veränderung. Ich möchte uns daran erinnern, was ist denn da eigentlich geschehen? Und ich lese aus dem Matthäus-Evangelium im 28. Kapitel ein paar Verse. Und da heißt es, als aber der Sabbat vorüber war und der erste Tag der Woche anbrach, kamen Maria Magdalena und die andere Maria, um nach dem Grab zu sehen. Und siehe, es geschah ein großes Erdbeben, denn ein Engel des Herrn kam vom Himmel herab, trat hinzu und wälzte den Stein weg und setzte sich darauf. Seine Erscheinung war wie der Blitz und sein Gewand weiß wie der Schnee. Die Wachen aber erbebten vor Furcht, aus Furcht vor ihm und wurden, als wären sie tot. Die fielen einfach um. Und der Engel sprach zu den Frauen, fürchtet euch nicht. Ich weiß, dass ihr Jesus, den Gekreuzigten, sucht. Er ist nicht hier. Er ist auferstanden, wie er gesagt hat. Kommt und seht die Stätte, wo er gelegen hat. Ja, was sagten sie am Karfreitag? Es ist aus. Es ist zum Verzweifeln. Es gibt keine Freude mehr, alles aus. Die Jünger hatten Angst und haben sich verkrochen, haben wir schon mal gehört heute. Manch einer kennt dieses Gefühl. Ja, es muss dann irgendwie weitergehen und es geht auch weiter, aber es ist dann so, als sei jegliche Lebensfreude gestorben. Und selbst wenn es uns gut geht, wir gesund sind, keine Probleme haben, uns auf irgendetwas ganz doll freuen, bleibt das Wissen, dass es morgen schon wieder ganz anders aussehen kann. Selbst wenn wir für einen kurzen Moment das Gefühl haben, wir erleben das Paradies auf Erden, ist es doch nur für einen kurzen Moment. Unser Leben ist ständig bedroht von Mächten, die wir nicht in den Griff bekommen, wie Krankheiten, Probleme, Tod, eigene Fehler, momentan überall Kriegsgeschrei. Das hält uns gefangen wie in einem Gefängnis mit unüberwindlichen Mauern vielleicht. Und so ging es auch den Frauen, als sie am Ostermorgen zum Grab gingen. Die waren verzweifelt und hoffnungslos, und dann war da dieser riesige Stein. Dahinter lag ihre gestorbene Hoffnung begraben, Jesus. So glaubten sie es jedenfalls. Aber in Wirklichkeit war das ganz anders. Dieser Stein trennte sie nicht von ihrer gestorbenen Hoffnung, sondern vom Leben, vom neuen Leben. Und dann geschieht das Unfassbare. Gott schiebt mit der Gewalt eines Erdbebens den Stein beiseite und die Engel verkünden die frohe Nachricht: Jesus ist auferstanden, Jesus lebt. Kannst du mich verstehen? Gut. Gott hat die Macht des Todes, die für keinen Menschen zu überwinden ist, besiegt. Die Mauer, die uns in unserer Vergänglichkeit und ewigen Verlorenheit gefangen hält, fern vom Paradies, ist durchbrochen. Jesus hat sie durchbrochen. Es gibt keine Macht im Himmel und auf der Erde, die diesen Zugang wieder verschließen kann. Nun gilt, was Paulus in Römer 8 gesagt hat: Nichts kann mich trennen von der Liebe Gottes in Jesus Christus, meinem Herrn. Die Tür zur Ewigkeit ist offen. Jesus hat sie geöffnet. Und das ist für dich und für mich. Jesus hat es für dich getan, für uns getan. Das gilt für dich, was Jesus am Kreuz getan hat, wo wir seine unendliche Liebe sehen. Er nimmt auf sich, was wir verdient hätten. Das gilt für das Ostergeschehen, wo die alles überragende Macht Gottes sichtbar wird. Die Liebe und die Macht Gottes, die Liebe und die Macht Jesu Christi, für die es keine Grenzen gibt, die sind für dich und für mich. Wenn du zu Jesus gehörst, kann nichts dir etwas anhaben, nicht die Macht der Sünde, die uns überfällt und die uns im Gericht vor Gott anklagt, dass wir schuldig und verloren seid, nicht die Macht des Todes, die am Ende dunkel und endgültig erscheint, und auch keine Krankheit, Einsamkeit oder was auch immer. In der Hand des endgültigen Siegers, der dich unendlich liebt, was kann dir da noch passieren? Das ist der Jubelruf zu Ostern. Und dann kommen die Gescheiten und fragen: Aber stimmt das? Stimmt das? Wie viele Menschen beten um Gesundheit und Gott erhört die Bitte nicht? Auch einem Christen kann es passieren, dass er oder ein Angehöriger früh sterben muss. Wenn jemand einsam und von Menschen verlassen ist, dann sorgt Gott nicht unbedingt dafür, dass plötzlich viele Menschen da sind. Und wenn Beziehungen zerbrechen, jemand große Schuld macht oder sonst etwas völlig verkehrt läuft, dann sorgt Gott nicht automatisch dafür, dass alles wieder ins Lot kommt. Was ist also dran an dem Siegesschrei und dem Jubelruf zu Ostern? Ich will das mit einem Vergleich einer Schlauchbootfahrt verdeutlichen. Ein Schlauchboot ist gut, wenn es heil ist. Aber wenn es anfällig ist gegen Steine, Zweige, Zigarettenglut und anderem mehr, kann man vielleicht die Löcher flicken. Immer und immer wieder. Aber irgendwann, wenn alles zu viel wird, ist es völlig kaputt und geht unter. So erreicht man den Zielhafen damit nicht. So ist unser Leben anfällig und zerbrechlich. Mühsam werden die Löcher immer wieder gestopft. Wir gehen zum Arzt oder zum Therapeuten, damit er uns wieder ganz macht. Wir suchen Rat beim Ernährungsfachmann oder beim Bankkaufmann, damit er uns auf einen guten Weg bringt. Wir rennen ins Reisebüro, um einen Ort zu finden, wo wir schnell wieder fit werden. Und wir beten zu Gott, dass er uns hilft und wieder heil macht. Aber irgendwann geht das nicht mehr. Den Zielhafen erreichen wir damit nicht. Das ist schon manchmal zum Verzweifeln. Ganz anders ist es, wenn ich weiß, dass neben mir ein stabiles Schiff fährt, das mich zu jeder Zeit aufnehmen und ans Ziel bringen kann. Dieses Schiff ist Jesus. Das alte Schiff wird untergehen und kommt nicht ans Ziel. Dieses Leben ist dem Tod verfallen. Die erlösende Macht Jesu zeigt sich nicht darin, dass er uns immer wieder unser Schlauchboot zurechtflickt und uns von den Nöten dieses Lebens befreit. Manchmal tut er es und er kann es, wie Jesus das auch in den Evangelien tat, als Zeichen seiner Macht. Oder weil er unser altes Leben für seine Zwecke braucht. Manchmal bedeutet die Zugehörigkeit zu Jesus aber auch, dass es für uns in diesem Leben noch schwerer wird. Seid ihr darauf gefasst? Als Jesus fragte, seid ihr bereit, um meines Willen zu leiden? Manchmal wird uns besonderes Leiden zugemutet, so wie er selber auch besonders gelitten hat und viele seiner Nachfolge. Und doch ist Jesus auferstanden und wir können heute sagen, was für ein Sieg, was für eine Veränderung. Die erlösende Macht Jesu zeigt sich darin, dass er uns ein neues Leben gibt, mit dem wir sicher in die Ewigkeit kommen. Wenn das alte Leben dem Tod verfallen ist und nicht in die Ewigkeit kommen kann, was sollen wir nun noch mit dem alten Leben anfangen? Zum einen sollten wir zu Jesus gehen, damit er uns für seine Zwecke zum Bau seines Reiches benutzen kann, uns formt und verändert. Es ist ja kein Ausruhen, Stühle warm halten. Das machen wir nicht. Jesus ruft uns in den Dienst und er hat für jeden Einzelnen von uns was zu tun. Da muss nicht jeder draußen auf der Straße stehen. Es gibt so viele Dinge, die für Jesus getan werden können und dürfen. Und das ist der Sinn unseres Lebens. Das Wichtigste, Reinhard, geht hin und sagt es weiter. Reinhard ist unser Hausevangelist. Die sind jede Woche draußen in der Fußgängerzone und laden Menschen ein und beten mit ihnen auf der Straße. Aber so ließen sich auch damals die Frauen von Jesus verändern und in seinen Dienst nehmen, indem sie sich überzeugen lassen, Jesus vertrauen, hingehen und die Botschaft weitersagen. Sie tun es im Gehorsam und sie begegnen so Jesus den Auferstandenen, indem sie nicht erst lange auf Erfahrungen warten und dann losgehen, sondern sich im Gehorsam und Vertrauen auf den Weg machen. Mehr sollen wir ja auch nicht. Wir fragen uns manchmal, müsste Gott uns nicht mehr segnen? Machen wir was falsch? Einige haben mir gesagt, wenn ich auf die Straße gehe, falle ich unserem Nachbarn negativ auf. Auch eine Ausrede. Wir fragen uns manchmal, machen wir was falsch? Und das will ich nicht mal unbedingt verneinen. Es kann sein, dass wir hier hin und wieder auch was falsch machen. Aber in Bezug darauf können wir über folgende Fragen einmal nachdenken. Gehen wir Gott wirklich und geben wir Gott wirklich unser ganzes Leben oder hängen wir noch zu sehr am alten Leben dran? Ich habe in einer Gemeinde einen jungen Mann kennengelernt, der leitete die Bibelstunde und sagte mir anschließend, tolles Evangelium, aber ich habe eine Lieblingssünde und die will ich nicht aufgeben. Wir hatten dann ein persönliches Gespräch und das Ergebnis war, dass er mitten in der Nacht seine Frau weckte und sagte, wir müssen ans Bett jetzt knien und beten, ich muss mich bekehren. Preis dem Herrn, dass er gehört hat. Es geht nicht darum, dass wir uns aussuchen, was wir Gott geben und was wir für uns behalten. Gott will uns entweder ganz oder gar nicht. Und deswegen nochmal die Frage, geben wir Gott wirklich unser ganzes Leben oder hängen wir noch zu sehr an unserem alten Leben? Das ist eine Frage, die ist gar nicht so leicht zu beantworten. Denn sich selbst zu prüfen und sich selbst was einzugestehen, ist keine einfache Übung. Sind wir aber auch in Bezug auf den Glauben zu sehr innerweltlich orientiert oder suchen wir zuallererst Jesus? Geben wir den Menschen, mit denen wir zu tun haben, nur eine Antwort unter vielen oder geben wir ihnen die wahre Antwort, die Jesus uns gegeben hat? Es geht doch darum, dass wir treu und gehorsam sind und alles andere Jesus überlassen, was er aus unserem Dienst macht, denn das Leben gehört ihm, nicht uns selbst. Unser Leben ist sein Leben, wenn wir bereit sind, es ihm ohne Wenn und Aber zu überlassen. Unser Leben ist sein Werkzeug. Nun kann man zum anderen fragen, ob denn dieses Leben, das alte Schlauchboot, ob das seine Wichtigkeit verliert. Und ich sage ja, es steht nicht mehr an erster Stelle. Denn selbst wenn Gott unsere Krankheiten heilt und unsere Probleme löst, es kommen neue Krankheiten und Probleme und am Ende steht immer der Tod. Oder der Übergang in die ewige Herrlichkeit. Wir haben die Wahl. Unser altes Leben bleibt immer gefangen in der Vergänglichkeit. Auch wenn wir uns noch so viel daran rumflicken, vor Gott zählt das nicht, was wir uns so zusammenflicken. Und wenn wir alleine uns dieses Leben haben, steht am Ende die ewige Verlorenheit. Dieses weltliche Leben, dieses Infragestellen, dieses Leute mir manchmal sagen im Gespräch, wenn ich ihnen etwas aus dem Wort Gottes vorlese, mir jemand sagt, das sehe ich anders. Du musst unter Menschen gehen, dann kannst du sowas erleben. Das sehe ich anders, sagen mir die Leute, obwohl ich die Bibel zitiere. Aber nur wenn wir allein dieses Leben haben aus Jesus, steht am Ende nicht die ewige Verlorenheit. Und nur so ist auch Luthers Lied, ein feste Burg ist unser Gott, zu verstehen, wenn er in der vierten Strophe schreibt, nehmt sie, gut Ehrkind und Weib, lasst fahren dahin, sie haben keinen Gewinn, das Reich muss uns doch bleiben. Mit dem Reich gemeint ist natürlich das Reich Gottes. Und Johannes dem Täufer sagt Jesus, er ist der größte jemals geborene Mensch, aber der kleinste im Reich Gottes und ist größer als er, weil er die Rettung hat. Wir müssen eins begreifen, und das fällt uns schwer in einer Gesellschaft, wo man scheinbar alles machen kann, das verlorene Paradies zu finden. Und wir stellen immer wieder fest, wir finden es nicht in dieser Welt. Darum sagt Paulus auch im 1. Korinther 15, Vers 19, hoffen wir nur in diesem Leben auf Christus, so sind wir die edelsten unter allen Menschen. Das verlorene Paradies finden wir nur durch das neue Leben in Jesus Christus, das uns sicher ans Ziel bringt in seine Ewigkeit. Darum geht es nicht mehr darum, so sehr den Dingen dieser Welt nachzujagen und nicht davon unser Glück zu erwarten, auch nicht von den Ereignissen dieser Welt, die uns traurig und verzweifelt machen lassen. Für uns, die wir zu Jesus gehören, liegt unsere Freude nicht in den Dingen dieser Welt. Eine solche Freude kann morgen schon wieder vorbei sein, sondern unsere Stärke ist die Freude am Herrn. Diese Freude bleibt beständig alle Zeit bis in seine Ewigkeit. Ich lese ein Stückchen weiter. Maria aber stand draußen vor dem Grab und weinte. Als sie nun weinte, beugte sie sich in das Grab hinein und sieht zwei Engel in weißen Gewändern sitzen, einen zu Häupten und den anderen zu Füßen, wo der Leichnam Jesu gelegen hatte. Und die sprachen zur Frau, Frau, was weinst du? Sie spricht zu ihnen, sie haben meinen Herrn weggenommen und ich weiß nicht, wo sie ihn hingelegt haben. Und als sie das sagte, wandte sie sich um und sieht Jesus stehen und weiß nicht, dass es Jesus ist. Sie dachte, den Leichnam haben sie gestohlen und irgendwo verscharrt. Aber Jesus spricht zu ihr, Frau, was weinst du? Wen suchst du? Sie meint, es sei der Gärtner und spricht zu ihm, Herr, hast du ihn weggetragen? So sage mir, wo du ihn hingelegt hast. Dann will ich ihn holen. Spricht Jesus zu ihr, Maria. Da wandte sie sich um und spricht zu ihm auf Hebräisch, Rabuni. Das heißt Meister. Jesus spricht zu ihr, rühre mich nicht an, denn ich bin noch nicht aufgefahren zum Vater, gehe aber hin zu meinen Brüdern und sage ihnen, ich fahre auf zu meinem Vater und eurem Vater, zu meinem Gott und zu eurem Gott. Maria Magdalena geht und verkündet den Jüngern, ich habe meinen Herrn gesehen und das ist es, was er mir gesagt hat. Viele von euch kennen ja den regelmäßigen Weg zum Grab. Wir waren alle irgendwann wahrscheinlich schon mal irgendwo auf dem Friedhof. Psychologen sagen, wir Menschen brauchen einen solchen Ort, um mit unserer Trauer fertig zu werden und um immer und immer wieder Abschied zu nehmen. Unvorstellbar, wenn bei einem solchen Besuch das Grab aufgebrochen und leer wäre. Stellt euch das vor. Was wäre das für ein Schmerz und was für eine Aufregung? Genauso geht es Maria hier und sie kann nur noch bitterlich weinen. Der Tod Jesu, wo mit ihm so viel Hoffnung und Lebenssinn in ihr gestorben sind und nun dieses, nicht mal die Trauer lässt man ihr. Das Grab ist geschändet. Sie ist nur noch verzweifelt, so verzweifelt, dass nicht einmal die Engel sie aufwecken. Zunächst denkt sie, es sind irgendwelche Menschen, die ihr das angetan haben. Aber wer? Ja, wer sollte diesen Stein eigentlich wegrollen? Das war mit Menschenkraft nicht zu machen. Vielleicht irgendwelche Gegner Jesu oder jemand, den er für sich haben will oder der Gärtner auf Befehl von oben. Sie kann überhaupt nicht mehr klar denken. Aber dann kommt die Wende. Es sind keine Menschen, die ihre Trauer so gestört haben, sondern es ist Gott selbst. Er macht ihre Trauer grundlos, denn der Tote lebt. Rein menschlich haben die Psychologen recht, dass der Besuch am Grab eine Hilfe sein kann, um mit unserer Trauer fertig zu werden. Aber durch den Glauben an den Auferstehenden haben wir doch viel mehr. Wenn wir einen Menschen zu Trage graben, der mit Jesus verbunden war, dann lebt er. Der lebt einfach weiter. Nur die Hülle ist im Grab. Ich sage das immer auf dem Friedhof bei der Grabniederlegung. Das ist wie der Kokon von einem Schmetterling, der da plötzlich rauskommt und in die Freiheit fliegt. Wir können uns dann mit Jesus freuen, dass er das Ziel erreicht hat, ein Leben ohne Tod, ohne Leid und Schmerz, sondern in vollkommener Gemeinschaft mit Gott. So kann uns der Besuch auf dem Friedhof auf der einen Seite vor Augen führen, unter welcher Macht wir ohne Gott stehen, aber er kann uns auch den Weg zeigen, wo wir mit Gott hinkommen sollen. Am Ende ist das Grab leer und der Sieg Gottes über den Tod gilt auch für uns. Und das ist der Ostertag, den wir heute feiern. Gott hat die Macht des Todes durchbrochen, aber nicht nur im Tod, sondern schon jetzt. Darauf können wir vertrauen und das kann unseren Alltag bestimmen. Ich möchte das in einem Bild ausdrücken, was das für uns bedeutet. An einer Küste in einem Dorf gehen die Menschen fröhlich ihren alltäglichen Beschäftigungen nach. Sie arbeiten auf dem Acker, im Haushalt, in Fabriken, in Läden oder Werkstätten, gehen zur Schule, feiern und genießen ihre freie Zeit. Doch dann verändert sich ihr Leben, denn es kommt eine Sturmflut auf. Das Nötigste für das Leben wird auch jetzt noch erledigt, aber viele kämpfen gegen die Fluten. Sandsäcke werden geschleppt, Deichlöcher abgedichtet und Häuser gesichert. Doch bei aller Aktivität gegen die Gefahr bleibt die Angst, dass die ganzen Sicherungsmaßnahmen den Fluten nicht standhalten und am Ende doch alles oder vieles zerstört wird. In dieser Angst verbringen auch viele Menschen ihr Leben, in der Angst vor den Fluten des Todes, die sich zeigen in Krankheit, in Beziehungsproblemen, in materiellen Verlusten, in Einsamkeit oder dass andere Menschen uns wehtun und am Ende der Tod selbst. Wir tun vieles für das Leben, aber viele Kräfte werden gebraucht, um sich gegen die Gefahren abzusichern. Und immer bleibt die Angst, es könnte nicht ausreichen. Bis hin zur Verzweiflung, wie bei Maria, wenn das Gefühl tritt, wir verlieren alles oder wir stehen kurz davor. Unser Messias, unser Heiland ist tot und damit ist alles zerstört. Aber die Macht des Todes ist gebrochen. Jesus lebt und wir sind in der Hand des Herrn über Leben und Tod. Er hat die Macht über alle Fluten und Gefahren des Lebens. Wir brauchen die Angst nicht mehr zu haben. Und trotzdem haben wir sie noch. Warum aber? Nicht, weil Gott nicht stark genug ist, sondern weil unser Glaube zu schwach ist. Das sehen wir auch in den vielen Geschichten der Jünger mit Jesus. Zum Beispiel in den Geschichten von der Sturmstillung oder Petrus, wie als Petrus auf dem Meer geht. Und ihr kennt auch das Ergebnis. Aber eigentlich brauchen die Jünger und auch wir keine Angst mehr zu haben. Wir können frei werden von der Angst. Gott sagt uns doch gerade in dieser Zeit, erhebt eure Häupter und freut euch, mein Kommen ist nahe. Wovor haben wir also Angst? Davor, dass Jesus kommt? Das wäre ja schlimm. Um das in dem Bild weiterzusagen, wenn von der Sturmflut keine Gefahr ausgeht, können die Menschen ohne Angst ihren Beschäftigungen nachzugehen und etwas Positives für das Leben tun. So brauchen wir unsere Kraft nicht mehr für die Sicherungsmaßnahmen verschwenden, sondern können geborgen in der Hand Christi etwas Positives in seiner Nachfolge tun und uns dabei auf die Ewigkeit freuen. Doch das alles gilt nur, wenn wir den Auferstandenen kennen und wenn wir ihm begegnet sind. Maria geht zum Grab und sie entdeckt, dass es leer ist. Das leere Grab kann sie nicht überzeugen. Und auch die Erscheinung der beiden Engel zeigt ihr nicht den Weg zum Auferstandenen. Weder das irdische Zeichen des leeren Grabes noch das himmlische Zeichen der Engel führen sie zum Glauben des Auferstandenen. Sondern erst als sie dem Auferstandenen selbst begegnet, die Bibel macht deutlich, es ist keine Begegnung wie zwischen zwei Menschen, denn dann hätte sie Jesus erkannt wie früher. Doch dann ruft der Auferstandene Jesus sie beim Namen Maria. Und dann dreht sie sich um und weiß, wer vor ihr steht und sagt, Meister. Und so heißt es in Jesaja 43, Vers 1, fürchte dich nicht, denn ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Irdische Zeichen oder himmlische Erscheinungen können keinen Menschen überzeugen, auch wenn wir sie manchmal gerne hätten. Aber wenn der Auferstandene Jesus uns anspricht, dann können wir wissen, Jesus lebt und wir gehören zu ihm. Der Ruf beim Namen ist uns in der Taufe zugesagt. Es kommt aber darauf an, dass wir den Auferstandenen Jesus mit unserem Herzen hören und ihm antworten, mein Herr. Jesus ruft dich beim Namen. Hörst du heute wieder seinen Ruf? Dann weißt du, Jesus, unser Herr, lebt und alle Mächte des Todes sind besiegt. Amen. Amen. Herr Jesus, ja, das ist unsere Freude bei allem Leid, das dir vorher widerfahren ist. Du hast die Tür geöffnet für uns. Das Einzige, was du von uns erwartest, dass wir uns begegnen. Dass wir zu dir Ja sagen, wenn du uns rufst. Und dass wir bei ihm bleiben, bis zu dem Augenblick, wo wir die Herrlichkeit schauen und wir immer dort leben dürfen. Danke für dieses wunderbare Wort, Herr. Segne es und segne allen, die es gehört haben und allen, die es vielleicht heute Nachmittag oder in der kommenden Woche über Internet auf unserer Seite noch hören werden. Amen. Amen.